60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin heute zu Gast im Städelmuseum Frankfurt verabredet mit Bastian Eclaircy, Kurator der Ausstellung, ja, der ersten größeren von Guido Reni, richtig?
Hallo Herr Trocher, willkommen in der Ausstellung. Ja, ganz genau. Es ist die größte Ausstellung, die es jemals zu Guido Reni gegeben hat, mit rund 130 eigenhändigen Werken, sowohl Gemälden als auch Zeichnungen, Druckgrafiken. Und ja, es ist auch die erste Ausstellung seit rund 34 Jahren überhaupt, die ihm monografisch gewidmet worden ist. Und da sind wir ganz stolz, dass wir da so einiges zusammenbekommen haben dazu.
Sie haben mich gleich an ein Bild geführt. Das musste gar nicht weit reisen, sondern das ist bei Ihnen in Frankfurt zu Hause. Und zwar ist es Christus an der Geißelsäule. Was sehen wir?
Ja, ganz genau. Das ist ein Bild, das hat keine weite Anreise hinter sich. Es kam direkt aus der Restaurierungswerkstatt hier in diese Ausstellung, weil es nämlich im Vorfeld der Ausstellung in einem aufwendigen Restaurierungsprojekt von einer Kollegin bearbeitet wurde und jetzt also auch mit der Stellsammlung vertrauten Besuchern gegenüber in neuem Licht erscheint. Ja, der Christus an der Geißelsäule, eigentlich keine Geißelung Christi, wie man es kennt mit den Schergen, sondern nur die Figur Christi isoliert, gebunden an die Geißelsäule, eine bedeutende Reliquie, die man heute noch in Rom besichtigen kann, in Santa Prassede. Und lustigerweise in der Zeit, als Reni dieses Bild malt, wohnt er ja in Rom und zwar im Gästehaus von Santa Prassede. Er ist gewissermaßen der Nachbar dieser Säule, ja, hat sie in diesem Bild mehr oder minder fast porträtiert, könnte man sagen, eben als eine der zentralen Reliquien der Stadt und zeigt den großen Christus in Lebensgröße, wie er daran gefesselt ist.
Jetzt wollen wir Guido Reni ganz am Anfang vielleicht etwas zeitlich einordnen. Was ist er für ein Landsmann? Wann hat er gelebt?
Ja, man kann sagen, er ist ein direkter Zeitgenosse von Rubens und Caravaggio. Die kann man vielleicht so etwas besser verordnen. 1575 geboren in Bologna. Es ist die Stadt, die ja auch nur mal für einen Rom-Aufenthalt verlassen hat, danach dann wieder zurückkehrt, also sozusagen seine Heimat, der sein Leben lang treu bleibt, trotz prominenter Angebote von anderswo. Zutiefst verwurzelt dort und er erfährt zuerst mal seine Ausbildung bei einem lokalen Maler namens Dennis Calvert, ein flämischer Maler, der schon lange in Bologna lebt und lässt sich dort rund 10 Jahre lang zum Maler ausbilden. Dann kommt es zu einem Zerwürfnis. Es geht schon früh um Geld, wie relativ häufig bei Reni, davon werden wir vielleicht noch zu sprechen haben. Und dann verlässt er eben diese Werkstatt und geht in die Akademie der Caracci. Ja, das ist jetzt nicht das, was man sich heute vielleicht unter einer Kunstakademie vorstellt, sondern im Prinzip eine innovative Form von Kunstschule, die eben von der Familie der Caracci betrieben wird, 2 Brüder und ein Cousin. Ganz innovative Form der Lehre, innovative Form der Kunst, streben nach einer Reform der Malerei und das muss ein sehr inspirierendes Klima für ihn gewesen sein.
Wir stehen vor dem Jesus und ich finde, er leuchtet unheimlich. Das hat sicherlich nicht nur was mit der Restaurierung zu tun, sondern auch mit der Malweise.
Absolut, ja. Als Reni nach Rom kommt 1601, kommt er stilistisch erstmal aus einer ganz anderen Richtung als der Rising Star der Kunstszene in Rom, nämlich Caravaggio. Sozusagen die überragende Figur jener Jahre. Und er gerät dann aber doch in gewisser Weise in dessen Bann innerhalb einiger Jahre und eignet sich sozusagen dessen Stil an, auch ganz programmatisch. Ja, er, wie sein Biograf Malvasia sagt, er verwandelt sich in Caravaggio, ne? Trasformato nel Caravaggio. Und da ist unser Bild nun eines der allerersten Beispiele dafür, nicht? Das heißt, sie haben Lichteinfall von links oben, ja, dieses Spotlight vor dunklem Hintergrund, was natürlich sofort den Namen Caravaggio so im Hintergrund aufruft. Und genau an dem hat er sich da orientiert. Und das hat Caravaggio natürlich überhaupt nicht gefallen.
Ist es ein typischer Guido Reni?
Ja, in dieser Hinsicht vielleicht dann doch wieder etwas untypisch, als das eben eine quasi Episode in seinem Werk war für einige Jahre nur, als er sich eben den Stil Caravaggios auf eine sehr kreative Art und Weise anverwandelt hat. Das Spektrum ist einfach sehr breit, muss man sagen. Ich glaube, das kann man in dieser Ausstellung sehen, von den ersten Räumen bis zu den letzten, dass er so gewisse Konstanten hat, sich aber auch immer wieder wandelt, sich immer wieder neu erfindet, ne, in den rund 50 Jahren seines Schaffens. Das ist also auch ein sehr, sehr abwechslungsreiches Oeuvre und daher auch gut geeignet für eine große monografische Ausstellung, wo man in jedem Rahmen wieder was Neues zu entdecken hat.
Guido Reni hat nicht nur großformatige Bilder wie das erste gemalt, sondern in der Ausstellung kann man auch ja, sehr kleine Formate sehen, Zeichnungen, aber auch direkt darüber ist ein Fresko. Wie haben Sie das an die Wand bekommen? Ist das ein Original?
Naja, Freskomalerei spielt ja eine große Rolle im Schaffen vieler italienischer Künstler. Und das ist immer ein Problem für Italien-Ausstellungen, dass man Fresken natürlich nicht transportieren kann, weil sie ja fest mit der Wand verbunden sind. Und mir war es aber wichtig, dieses Thema eben hier auch zu repräsentieren in der Ausstellung. Und darum haben wir uns entschieden, eben für jedes der Freskenprojekte, das er in Rom ausgeführt hat, eine kleine Gruppe von Vorzeichnungen zusammenzubringen. Also gleichzeitig als Freskenmaler und auch als Zeichner vorzustellen. Und exemplarisch haben wir das berühmteste dieser Fresken an die Wand gebracht als Reproduktion hier über den zugehörigen Originalzeichnungen, nämlich das Aurora-Fresko, ja, also die Morgenröte, die hier dem Sonnenwagen des Apollo voranfliegt. Ja, alles strebt nach oben, also sozusagen als Symbolik eines heraufziehenden goldenen Zeitalters, ja, und zwar eines goldenen Zeitalters unter der Familie Borghese, die damals den Papst stellte, der hier auch gegenwärtig ist in Gestalt einer Büste von keinem geringeren als Bernini, also Paul V. Borghese und sein Kardinal Nepote Scipione Borghese sind seine wichtigsten Auftraggeber in der zweiten Hälfte seines Rom-Aufenthalts und sie beauftragen ihn eben mit einer ganzen Serie von Fresken.
Ist dieses Fresko dann sozusagen im Original auch an der Wand oder ist es an der Decke?
Nein, es ist in der Tat ein Deckenfresko, das aber quasi so gedacht ist, als würde es an der Wand hängen. Ja, also man spricht von einem Quadro rimportato, das heißt, das ist sozusagen frontalsichtig konzipiert, ist aber tatsächlich an der Decke angebracht in einem kleinen Gartencasino auf dem Quirinal. Und das war mal eine der Hauptsehenswürdigkeiten von Rom. Ne? Da ist man noch bis ins 19. Jahrhundert hingepilgert, wie man in die Sixtinische Kapelle oder zu den Fresken Raphaels gepilgert ist. Na, heute ist es nur noch irgendwie an einem bestimmten Tag im Monat überhaupt zugänglich, ja, sehr, sehr schwierig da reinzukommen, frisch restauriert worden auch kürzlich. Eigentlich eine der Ikonen seiner Kunst und ja, wir sind stolz hier eben die zwei erhaltenen Vorstudien dafür vorstellen zu können aus dem Louvre und aus der Albertina in Wien, wo man eben also sozusagen beim Erschaffen dieser Komposition gewissermaßen über die Schulter schauen kann. Man sieht, wie er seine Ideen entwickelt, ganz schnell, zuerst mit roter Kreide und dann drüber mit der Feder, ne, hält er sozusagen seine Ideen fest. Und in einer dritten Zeichnung aus der Königlichen Sammlung in Windsor studierte dann eben den Oberkörper des Apoll in roter Kreide, arbeitete ihn also ganz detailliert aus. Also der Prozess der Bildvorbereitung spielt da eben eine große Rolle. Man kann sich's vorstellen, wenn man so ein Riesenfresko malt, na, das will natürlich gründlich geplant sein. Da fängt man nicht mit der Farbe an, sondern das muss gründlich durchkonzipiert sein und dann sozusagen von Tagwerk zu Tagwerk ausgeführt werden.
Sie haben Apoll erwähnt, es ist eine Szene aus der Mythologie. Wenn Sie kurz beschreiben würden, was man sieht?
Ja, man sieht also Apoll auf dem Sonnenwagen dahin fahrend, ne, umgeben von weiblichen Figuren, die wahrscheinlich die Horen, die Tageszeiten darstellen und ihnen flattert eben voran Aurora, also die aufziehende Morgenröte, die Blüten übers Land streut und eben im Sinne dieser alten Idee des goldenen Zeitalters, wie man sie schon aus der Antike kennt und die viele Herrscher und führende Familien gerne dann für sich in Anspruch genommen haben.
Jetzt müssen Sie uns noch ein Geheimnis verraten. Wie transportiert man ein Fresko von Rom nach Frankfurt?
Man transportiert es gar nicht von Rom nach Frankfurt, um es ganz einfach zu sagen, sondern es gibt Gott sei Dank hochauflösende Aufnahmen davon. Das heißt, wir haben eine Reproduktion in Gestalt einer großen Wandtapete anfertigen lassen, die uns einfach eine Vorstellung gibt. Ne? Es ist für jeden erkennbar, dass es sozusagen wie eine Art Vergleichsabbildung ist, würde man in einem Buch sagen. Und die schwebt jetzt sozusagen über den Zeichnungen, den Originalen, die dann drunter hängen, ne? Und die man dann auch direkt miteinander eben vergleichen kann.
Guido Reni war in Rom, war beim Papst, festangestellter Maler, habe ich gelesen, richtig?
Ja, er war Hofmaler bei den Borghese, hatte also ein festes Salär zusätzlich zu seinen Einnahmen für die einzelnen Projekte. Und das Interessante ist, 1614, als er das Aurora-Fresko dann fertiggestellt hat, bricht er seine Tätigkeit in Rom ab und kehrt für immer in seine Heimatstadt Bologna zurück, an die er offenbar eine starke Bindung hat. Und er ist auch zwischenzeitlich immer mal wieder da gewesen, aber muss sich dann natürlich in Bologna auch wieder neu als der führende Meister seiner Stadt etablieren. Er ist ja in Rom innerhalb weniger Jahre eigentlich vom Ankömmling zum führenden Maler Roms aufgestiegen und das muss er gewissermaßen in Bologna dann auch wieder nachholen nach längerer Absenz.
Wir stehen jetzt vor einem Bild, das auch nach seiner Zeit in Rom entstanden ist. Es ist die Allegorie der Eintracht. Es sind zwei Figuren auf dem Bild zu sehen. Wer ist das?
Ja, genau gesagt, die Allegorie der Eintracht von Zeichnung und Malerei. Eines meiner Lieblingsbilder hier in der Ausstellung aus dem Louvre zu uns gekommen. Disegno und Pittura. Ja, Disegno eben im italienischen männlich drum repräsentiert durch einen Jüngling. Ist hier gezeigt, wie er der rechten Hand einen Kreidehalter hält und damit eine Linie in roter Kreide auf ein Stück Papier zeichnet. Und das handelt sich sogar um einen Wendekreidehalter, denn auf der anderen Seite ist noch ein Stück schwarzer Kreide drin. Und das ist auch seine charakteristische Zeichentechnik in dieser Zeit, diese Kombination von roter und schwarzer Kreide. Und auf der anderen Seite eben La Pittura, die Malerei. Weibliche Personifikation mit Pinseln in der Hand und einer Palette in der rechteckigen Form, die damals üblich ist. Und da sind dann nebeneinander aufgereiht so kleine Kleckse von Farbe, die genau den Farben entsprechen, die auch im Bild vorkommen. Und das Interessante ist eben, dass sie im Prinzip wie ein Ehepaar oder ein Liebespaar dargestellt sind in inniger Umarmung. Das heißt also sozusagen diese Gleichrangigkeit und Liebe der Künste zueinander wird da auf eine sehr anschauliche Weise deutlich gemacht. Ne? Es geht ja immer so um die Frage, haben die Künste eine Rangfolge? Ne? Vasari in Florenz spricht vom Disegno als dem Vater der Künste. Hier ist es sozusagen ein anderes Verhältnis. Es ist eben sind die beiden Künste, die in Harmonie zueinander stehen. Und das ist so ein bisschen auch emblematisch für unsere Ausstellung, weil wir hier ja nun auch eben Gemälde und Zeichnungen von ihm eigentlich erstmals direkt einander gegenüberstellen und zeigen, wie eng die miteinander zusammenhängen.
Für wen hat Guido Reni dieses Bild zum Beispiel gemalt? Hat er ein Einkommen? Wie hat das damals, ja, wie lief das damals?
Ja, das sind alles Auftragsarbeiten, nicht? Also nicht immer kennen wir die Auftraggeber, aber das macht er nicht sozusagen aus Lust und Laune, sondern da kommt eben ein Auftrag rein. Jemand möchte ein bestimmtes Thema haben und dann spricht er das mit dem ab und fertigt das Bild entsprechend nach einem Vorzeichnungsprozess an. Und bei diesem Bild ist es so, dass es dann einen prominenten Nachbesitzer hat. Das kam nämlich in die Sammlung Ludwigs XIV. Und das ist die Zeit, in der in Frankreich eben auch gerade dieser Streit zwischen den Rubenisten und den Poussinisten, also den Anhängern von Rubens und von Poussin, tobt, ne? Also sozusagen Farbe versus Linie, und das bietet da sozusagen eine versöhnliche Position dieser beiden Richtungen an. Ne? Das Bild wird in dieser Zeit auch vom Rechteck zum Rundbild umgestaltet, also werden Stücke angesetzt, ne? Und so ist es auch heute noch ein Rundbild, und ja, ich finde eines der schönsten Reni-Werke im Louvre.
Absolut. Und jetzt auch hier. Wir stehen jetzt vor einem Gemälde, das rechts und links von zwei Zeichnungen flankiert wird. Haben die Zeichnungen was mit dem Bild zu tun? Es ist ein Kopf.
Ja, dieser ganze Raum, in dem wir gerade stehen, ist den Köpfen Renis gewidmet, seinen Kopfstudien oder Arie di Teste, wie die damals genannt werden. Das heißt so viel wie Ausdrucksköpfe. Das heißt, er studiert in Zeichnungen Gesichter. Ja? Nicht im Sinne von Porträts, sondern es sind gewissermaßen Charakterköpfe, die er dann in seinen Gemälden einsetzt. Unter anderem natürlich das Haupt Christi. Die Zeichnungen sind jetzt in dem Fall nicht direkt vorbereitend für das Gemälde, zeigen aber eben dasselbe Motiv. In der Mitte also so ein Christuskopf, der zum Himmel blickt, der dann mit einem Rohrszepter in ein Ecce Homo verwandelt worden ist. Rechts dann erst im Louvre, rechts daneben eine Zeichnung für den Kopf Christi in einer Kreuzigung. Und daneben sehen Sie noch zwei Gipsabgüsse von antiken Skulpturen, nämlich links den Kopf des Laokoon und rechts den sogenannten sterbenden Alexander. Warum stehen die hier? Nun, weil sich Reni auf diese Skulpturen bezieht. Ja, das sind ja sozusagen schon in der Antike Beispiele eben für das Leiden, ja, Exempla Doloris, wie man so schön sagt. Und an dieser Form des Pathos schult er sich und übernimmt sozusagen gewisse Züge der Leidensdarstellung aus der antiken Skulptur in seine Gemälde, in seine Zeichnungen. Und das ist etwas, was man vielleicht so gar nicht vermuten würde, dass diese Kopfstudien jetzt nicht etwa anhand eines realen Kopfes unbedingt abgezeichnet sind, sondern dass die viel mit Antike zu tun haben, wo er eben so Typen herausbildet im Medium der Zeichnung und dann gewissermaßen in der Malerei als Nutzanwendung.
Ich musste leicht schmunzeln, als Sie Porträt sagten. Also Jesus zu porträtieren ist natürlich schwierig. Sie haben eine ganze Menge an diesen Kopfbildern versammelt. Was sind so die typischen Merkmale von Guido Reni, wenn er diese Köpfe zu Papier bzw. auf die Leinwand bringt?
Ja, sein charakteristisch das Merkmal gewissermaßen, sein Markenzeichen ist der sogenannte himmelnde Blick, also die zum Himmel gewandten Augen. Dafür ist er berühmt geworden. Das findet sich schon in seinen frühesten Werken dann quer durch sein ganzes Oeuvre hindurch und das wird dann hinterher nachgeahmt von allen möglichen anderen Malern. Es entwickelt sich dann irgendwann so zu so einer Art Running Gag auch, ne? Weil man sieht es hier eben in den Anfängen und es ist gewissermaßen eine Form ja der Kontaktaufnahme zum Himmel über die Augen, über den Sehsinn, nicht? Also für die Verklärung der Figur, die andeutend. Das wird, wie gesagt, dann zu so einer Art Markenzeichen seiner Kunst und er rühmt sich selbst eben gegenüber seinem Biografen, dass er über 100 verschiedene Arten verfügt habe, Augen darzustellen. Und das ist in der Tat auch für mich selbst heute so ein ganz wichtiges Kriterium, wenn es auch um die Unterscheidung geht, was ist jetzt nun von René selbst, was ist von Nachahmern, weil es gar nicht so einfach ist, so ein Auge in Verkürzung von unten darzustellen, ne, dass gerade noch die Pupille so sichtbar ist, nicht zu viel weg, nicht zu weit nach unten gesetzt und so. Also dass man sieht, wenn man die Bilder vergleicht, dass es in der Tat nicht so ganz einfach ist und dass manche das besser können wie er und manche eben nicht so gut.
Sie haben gerade einen Biografen erwähnt. Von vielen Künstlerinnen und Künstlern der Renaissance weiß man nicht viel. Vasari war einer der Chronisten, aber hat viele gar nicht persönlich gekannt. Wissen Sie auch durch diese Biografie und Ihre Forschungen so viel über René?
Ja, René ist damit eigentlich einer der am besten dokumentierten alten Meister, vielleicht überhaupt. Verantwortlich dafür ist ein Bologneser Gelehrter, Carlo Cesare Malvasia, der 1678 eben eine Sammlung von Biografien der Bologneser Künstler herausbringt. Er ist sozusagen der Vasari des Bologneser Barock. Er hat René selbst noch gut gekannt in seinen, also in Renis späten und seinen eigenen jungen Jahren waren die beiden befreundet und er ist eigentlich rangegangen wie ein Historiker, hat also Material gesammelt, er Briefe besessen, sonstige Dokumente, er hat Zeitzeugen befragt, die Künstler selbst natürlich, ne, und hat sich eigentlich fast wie ein moderner Geschichtsschreiber verstanden und zeichnet ein sehr lebendiges Bild seiner Person und seines Oeuvres, ne. Das ist eine sehr umfangreiche Vita, auch sehr vergnügliche Lektüre im Übrigen und ja, durch den wissen wir eben eine ganze Menge, auch was das so für ein Typ war, wenn man so schön sagt. Ne?
Umso erstaunlicher ist es, dass ich gelesen habe, Guido Wehr, Guido René. Also mir war er nicht so bekannt, das geht vielleicht vielen anderen auch so. Woran liegt das?
Ja, er ist ja in seiner Zeit ist ein absoluter Star, im 17. Jahrhundert noch bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein, ne? Ist er einer der gefeiertsten Künstler überhaupt, ne? Vielleicht nur noch mit Raphael als seinem großen Vorbild da vergleichbar, auch einer der meist kopierten Künstler im Übrigen und im 19. Jahrhundert beginnt dann sein Stern zu sinken. Das hat einmal mit einem generellen Geschmackstrend sozusagen zu tun, dass man also die italienische Kunst des 17. Jahrhunderts oder die ganze katholische Kunst dieser Zeit nicht mehr so schätzt, ne? Man schätzt sozusagen die, wenn man sich das damals vorstellt, die ehrliche Frömmigkeit der frühen Renaissance-Maler, sagen wir mal Fra Angelico oder sowas. Ne? Und das gilt dann so ein bisschen so als bigotte Frömmelei und wird in den Orkus verbannt und eigentlich erst nach dem Krieg so richtig wiederentdeckt. Ne? 1954 gibt es zu ihm dann die erste große Ausstellung in Bologna, die offenbar auch irgendwie unter so einer Art Rechtfertigungsdruck steht, ne, wenn man so die frühen Texte dazu liest, die frühen Besprechungen in Zeitungen und dergleichen. Und dann wird er in dieser Zeit aber gewissermaßen überholt von seinem großen Zeitgenossen Caravaggio, der dann eben zum Publikumsliebling aufsteigt. Ne, nachdem kräht in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch noch kein Hahn daran, das macht man sich vielleicht gar nicht so klar. Auch der wird erst 1951 in einer Ausstellung wiederentdeckt und in dessen Windschatten ist dann René eigentlich für lange Zeit. Und es ist natürlich auch ein Anliegen dieser Ausstellung, ihn da rauszuholen und ihn eben als einen der ganz großen italienischen und europäischen Maler seiner Zeit zu präsentieren, ihm eigentlich den Rang wieder zurückzugeben, den er in seiner eigenen Zeit hatte.
Ich bin auch ganz überrascht. Tolle Ausstellung. Guido René kann nicht nur Zeichnungen und Porträts vortrefflich, sondern auch ziemlich große, ja, Bilder, Gemälde mit einem fantastischen Rahmen. Was ist das für ein Bild?
Ja, wir stehen hier vor dem großen Samson aus der Pinakothek zu Bologna, der eine ganz besondere Leihgabe ist, insofern als er zum ersten Mal in seiner Geschichte überhaupt die Stadtgrenze von Bologna verlassen hat, um hierher zu uns nach Frankfurt zu reisen. Ein monumentales Bild. Das mischt schon, ich glaube, 2,60 Meter ohne Rahmen, dann noch der aufwendige Rahmen drumherum. Man muss sich vorstellen, das befand sich einstmals über einem Kamin in einem Palazzo einer Bologneser Familie, der Zambeccari, war also noch höher gehängt, als wir es hier von unseren Raumhöhen her überhaupt realisieren können. Und Ja, das wiegt natürlich auch einiges zum Bild. Es dauerte auch einige Stunden, bis es dann glücklich und sicher an der Wand hing. Ja, in vielerlei Hinsicht ganz bizarres Bild, nicht? Also der ambivalente Held des Alten Testaments, Samson, der an die Philister ausgeliefert wird, dann alleine gegen ein ganzes Heer kämpft und mit dem Kinnbacken eines Esels bewaffnet 1000 Philister erschlägt. Ja, also eine etwas bizarre, auch etwas archaische Geschichte. Und Reni macht daraus ja wirklich ein Kunstbild, eine Kunstfigur im Wortsinne. Ne? Also wir sehen im unteren Bereich hier das, was ich das Schlachtfeld des Grauens nenne. Also da liegen nun die toten Philister in einem für Renis Verhältnisse ganz brutalen Realismus gegeben. Da läuft also das Blut aus dem Kopf und in die Ebene, in die Tiefe hinein. Nein, erstrecken sich eben die Leichname der getöteten Philister und Samson triumphiert sozusagen darüber. Ne? Er hat den einen Fuß also auf den einen Philister gesetzt, die Hüfte schwingt aus, er ist also fast nackt, heroische Nacktheit, ne? Bis auf so einen Mantel, der da so bewegt herumdrapiert ist um seine Hüften. Die Hüfte biegt sich durch und er blickt nach oben und er trinkt aus dem Kinnbacken des Esels, also aus seiner ehemaligen Waffe. Das ist erstmal seltsam, hat etwas zu tun mit einer Fehlübersetzung aus der Bibel vom Hebräischen ins Lateinische. Da heißt es nämlich eigentlich im hebräischen Text, dass sich also in der Höhle von Lehi eine Quelle aufgetan habe und dass er daraus getrunken habe nach dem Kampf. Und nun heißt Lehi im Hebräischen offenbar auch so viel wie Kinnbacken eines Esels und so hat der lateinische Bibelübersetzer das missverstanden, dass er sozusagen aus dem Kinnbacken selbst getrunken habe und so wird das dann hier und auch sonst wo dargestellt, ja. Ein absolut makelloser Körper und der Triumph der Schönheit über das Grauen, so könnte man es vielleicht zusammenfassen. Nicht? Also es geht hier eigentlich gar nicht wirklich um die Illustration einer Geschichte, sondern es ist so eine, es wird eine Art Kunstbild daraus gemacht für ein gelehrtes Publikum, das sich da in der Palazzo der Zambicari da unterhalb des Kamins versammelt haben mag. Das kann man sich so regelrecht vorstellen.
Und auf das Kaminzimmer wäre ich ehrlich gesagt auch gespannt, zumindest auf die Größe. Lass uns zum nächsten Bild gehen. Es ist übrigens ein Saal, in dem ja sehr viele nackte Menschen auf den Bildern von Reni zu sehen sind. Warum haben Sie die alle zusammen versammelt?
Ja, insbesondere der männliche Akt ist eines seiner Hauptthemen in dieser Phase. Also all diese Bilder stammen aus demselben Jahr 5, so 1615 bis 20 etwa und schließen sich deshalb sehr schön zusammen. Insbesondere wenn der Saal mal einigermaßen leer ist, so dass man sie auch alle in einem Blick sozusagen erfassen kann. Und in der Mitte dieses Raums an der zentralen Wand hängt wiederum eine ganz besondere Leihgabe aus dem Prado in Madrid, mit dem wir auch zusammengearbeitet haben für diese Ausstellung, nämlich Hippomenes und Atalante. Eine Geschichte, die wahrscheinlich die meisten auch nicht kennen werden, die ich auch erst nochmal nachlesen musste, wie es doch gleich wieder war. Eine Episode, die bei Ovid in den Metamorphosen erzählt wird. Kurz gesagt, Atalante ist eine schnelle Läuferin und jeder Mann, der bei ihr landen will, muss sie im Lauf besiegen. Ansonsten stirbt er. Und Hippomenes stellt sich der Aufgabe und lässt sich als göttliche Unterstützung angedeihen. Die Göttin Venus gibt ihm 3 so goldene Kugeln oder Äpfel. Und die setzt er dann im Lauf ein und lässt die einen nach dem anderen so hinter sich plumpsen und Atalante hebt die dann auf und gerät durch das Aufsammeln der goldenen Kugeln in Rückstand und Hippomenes gewinnt den Lauf damit. Ja, so die Geschichte in Kurzfassung. Genau das sehen wir hier auch dargestellt. Eine der beiden Kugeln hat Atalante schon in der Hand. Nach der anderen bückt sie sich gerade. Die hat Hippomenes eben fallen gelassen. Man sieht noch seine geöffnete Hand und den linken Arm, den verbirgt er hinter dem Rücken. Und jeder kann sich denken, da ist dann die dritte Kugel drin. Ja, ganz, ganz bizarres Bild von der Komposition her für einer dunklen, sehr reduzierten Landschaft. Diese beiden Figuren wie im Ballett, zu einer Ballettfigur sozusagen zusammengeschlossen, ganz abstrakt eigentlich gedacht. Ja, die Beine überkreuzen sich ebenso als erotische Anspielung. Hippomenes strebt in die eine Richtung, Atalante in die andere. Ihre flatternden Gewänder entsprechen sich so mehr oder minder spiegelbildlicher, also ein ganz komplex durchkomponiertes Bild, wo man einfach auch stundenlang sich nur am schönen Spiel der Linien und der flatternden Stoffe erfreuen kann. Ein ganz singuläres Bild in jeder Hinsicht.
Sehr viel Nacktheit für dieses Zeitalter, das 17. Jahrhundert. Weiß man, wissen Sie, wofür das gemalt worden ist, wer der Auftraggeber war?
Das weiß man bei diesem Bild komischerweise überhaupt nicht. Ja, also es ist auch bei Malvasia nicht dokumentiert, obwohl es sein Hauptwerk ist. Es ist auch ganz interessant, dass er eigentlich für religiöse und profane Themen sozusagen quasi denselben Modus auch verwendet, nicht? Also ich meine, der Samson zum Beispiel ist jetzt so eine biblische Geschichte, der wird jetzt nicht anders behandelt als eine solche mythologische Erzählung. Also diese strenge Trennung im Profan und Sakral, die wir heute kennen, die gibt es eigentlich nicht in dieser Zeit. Seine Kunst kreist eben immer irgendwie um das Göttliche, ne? Und das kann eben sowohl der christliche Himmel sein, als auch die heidnische Götterwelt. Da macht er eigentlich keinen Unterschied und man hat ihn vielleicht immer irgendwie so ein bisschen klischeemäßig als Madonnenmaler vor Augen, aber Sie werden in dieser Ausstellung keine einzige Madonna mit Kind zum Beispiel sehen, jedenfalls nicht im Bereich der Gemälde, sondern er malt eben auch solche großformatigen Mythologien, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man an den Namen Guidorini denkt.
Mir ist am linken Bildrand noch eine Figurengruppe aufgefallen. Was hat es mit den Figuren auf sich?
Ja, am rechten Bildrand gibt es auch noch so eine kleine Gruppe, die entsprechen sich so annähernd symmetrisch. Das sind also sozusagen so Assistenzfiguren, die diesem Geschehen beiwohnen, die eigentlich nur mit so ganz flüchtigen Pinselstrich so in den Mittelgrund hinein skizziert sind, sehr zurückgenommen in der Farbigkeit. Und daran kann man eben auch seine Kompositionsweise sehr schön ablehnen, ne? Sehr schön ablesen. Er ist eben ein Meister der Fokussierung aufs Wesentliche. Ne? Also er arbeitet fast wie ein Bildhauer, der so eine Gruppe gestaltet. Ja? Also das sind keine vielfigurigen Bilder mit 3000 Handlungsmomenten, die noch irgendwo untergebracht sind, sondern es ist sehr, sehr stark fokussiert eben auf die beiden Protagonisten und ihre Handlungen. Da wird der ganze Ausdruck reingelegt und das macht diese Bilder eben auch so ungemein einprägsam. Ne?
Wenn ich es jetzt nicht nach Frankfurt schaffe, in diese wunderbare Ausstellung, wo kann ich Guidorini sehen? Wer hat so einen größeren Bestand? Sie haben den Louvre erwähnt, Prado.
Ja, also zunächst mal sollte man natürlich versuchen, es nach Frankfurt zu schaffen, dass Sie in der Tat nirgends so viele Guidorini auf einen Platz versammelt sehen können wie hier derzeit. Ne? Ansonsten natürlich an seinen Wirkungsstätten in Bologna und Rom. Ne? Aber selbst dort werden Sie nicht so viele Renis an einem Ort finden wie derzeit in Frankfurt. Insofern lohnt es sich, in die temporäre Reni-Hauptstadt sozusagen zu reisen.
Sehr schön. Ich habe gelernt, dass Guidorini nach seiner Zeit in Rom dann auch in Bologna eine Werkstatt hatte. Ist das dann wie bei vielen anderen Werkstätten? Er hat dann gesagt, mal das mal so zu seinen Gehilfen. Wie ist das damals gewesen in solchen Werkstätten?
Meine Meinung dazu ist, dass das ganz anders funktioniert hat als etwa in der Rubens-Werkstatt. Nicht? Rubens, der dann Ölskizzen macht, die Bilder im Wesentlichen von Assistenten ausführen lässt, zumindest in einer bestimmten Zeit dann, und dann nochmal so ein malerisches Finish drüber macht. Also meine Erfahrung im Studium Renis ist eigentlich, dass auch die späteren Werke, also diese große Werkstatt hat, was die Hauptwerke angeht, weitgehend eigenhändig ausgeführt sind. Ich kann da keine mehreren Hände drin entdecken. Ich denke, die Werkstatt war in erster Linie ein riesiger Copyshop sozusagen. Das heißt, die Hauptaufgabe der Werkstatt aus meiner Sicht war das Replizieren seiner Bilderfindungen. Nicht? Also jemand sieht ein Gemälde vielleicht in einer Sammlung eines Freundes oder dergleichen möchte das auch haben und dann fertigt die Werkstatt davon eine Replik an. Oder auch diese Unmengen von kleinen Andachtsbildern, Köpfe Christi, Mariens, Namensheilige und dergleichen, das wird dann eben von einer großen, großen Schar von zig Assistenten dann eben angefertigt, wie für so eine Art Sekundärmarkt. Muss ich also vorstellen, Reni ist extrem begehrt, er ist der berühmteste Maler Bolognas, jeder will ihn haben. In Bologna selbst wird auch bis in die Mittelschicht hinein gesammelt. Ne? Es sind also nicht nur die Happy Few, die da sich Gemälde anschaffen, sondern auch Kaufleute, kleine Händler, Handwerker und dergleichen. Und zugleich sind diese Bilder aber extrem teuer. Das heißt, nicht jeder kann sie sich leisten. Das heißt, man kann sich dann auch einen Reni in Anführungszeichen gewissermaßen kaufen, der dann halt von der Werkstatt produziert wird in unterschiedlichen Preisklassen. Das ist aus meiner Sicht zumindest die Hauptaufgabe dieser Werkstatt gewesen.
Hatte so ein vielbeschäftigter, hochgerühmter Maler Familie?
Nein, er war sein Leben lang unverheiratet. Er hat sich sehr stark um seine Mutter gekümmert in Bologna. Das ist auch der Grund, warum er zum Teil sogar auch externe Aufträge dann ablehnt hat. Da ist er eine tiefe Bindung dran und war auch sozusagen wohltätig unterwegs, mit Giften für Töchter ärmerer Familien bereitgestellt und dergleichen. Und ja, viel Geld hat er leider auch ausgegeben für sein Laster, nämlich die Spielsucht.
Das ist auch überliefert in dieser Biografie?
Ja, genau. Also er muss hochgradig spielsüchtig gewesen sein. An einem Abend etwa mal den Gegenwert eines Hauses verspielt haben. Also er hätte eigentlich ein wirklich reicher Mann werden können mit seiner Kunst, weil er der bestbezahlte Maler seiner Zeit ist. Aber er führt da fast wie so eine Art Doppelleben, ja. Also tagsüber malt er eben für die großen Auftraggeber, ist mit denen auf Du, und abends treibt er sich dann in den Spelunken von Bologna herum und verzockt das wieder beim Würfel- und Kartenspiel.
Ich habe gelernt, er war nicht so der große Porträtmaler. Jetzt stehen wir doch vor einem Porträt. Und zwar ist es ein Kardinal. Wer ist das?
Ja, das ist einer der Kardinallegaten von Bologna, ein gewisser Roberto Ubaldini, den er also da in einem wirklich monumentalen Porträt festgehalten hat, einem seiner wenigen Porträts überhaupt und ein absolutes Meisterwerk, diese Kardinallegaten, das waren sozusagen die Stellvertreter des Papstes in Bologna. Man muss sich also vorstellen, Bologna gehört seit dem frühen 16. Jahrhundert zum Kirchenstaat, wird also vom Papst regiert über einen Stellvertreter. Gleichzeitig gibt es aber auch noch einen Senat, den es dort schon immer gab, der eigentlich die Geschäfte mehr oder minder normal weiterführt. Ja, das scheint eher so ein gut dotiertes Pöstchen gewesen zu sein, dass man mal für 3 Jahre inne hatte und dann bekam man vielleicht ein Bistum. Manche wurden sogar Papst oder dergleichen. Also das war offenbar ein begehrter Posten und den stellt er hier dar. Sitzend auf einem Thron in seinem Kardinalsornat vor einem üppigen Vorhang, davor noch ein Tisch mit seinem Schreibzeug und ein Ausblick in die Landschaft, also wirklich eine Darstellung seiner Amtswürde gewissermaßen. Also da darf man sich jetzt noch nicht erwarten, dass das jetzt nun eine psychologische Durchdringung der Person ist, sondern es geht hier wirklich um das Amt des Kardinallegaten, dem René hier sozusagen ein Denkmal setzt.
Man sieht auch einen sehr energisch reinblickenden Herrn, der ja sich seiner Würde und auch seiner Macht voll bewusst ist.
Absolut, der mustert einen da durchaus kritisch, man nimmt automatisch so ein bisschen Distanz ein und dann zieht es einen doch wieder nah ran an dieses Bild, weil es einfach so köstlich in den Details auch gemalt ist. Ne? Wenn Sie sich mal anschauen, wie etwa die Hand hier wiedergegeben ist oder diese wunderbaren Stoffe, die Spitze oder dieser Seidenglanz seines Kardinalsgewandes, ne? Da fühlt man sich ja schon fast an venezianische Malerei oder an Veronese oder dergleichen erinnert, also es ist ein Bild, das einem erstmal Distanz gebietet und einen dann doch einlädt, nah ranzutreten und aufs malerische Detail zu gucken, weil das einfach so virtuos gemacht ist.
Aber man steht davor und wird ein wenig ehrfürchtig, lieber Herr Ubaldini.
Absolut.
Jetzt stehen wir vor einer Szene, die ja vielfach gemalt wird, aber immer wieder beeindruckend ist. Es ist die Salome.
Ja, Salome, der das abgeschlagene Haupt des Täufers dargebracht wird. Das ist also eines seiner Hauptwerke aus der späten Zeit, kurz vor seinem Tod, 1642. Und dieser Phase widmen wir hier einen eigenen Raum, das ist ein Centerpiece, das sozusagen ist. Und hier geht es nun um den Aspekt des Unvollendeten. In seinen letzten Jahren weisen die Gemälde also unterschiedliche Grade der Vollendung bzw. der Nichtvollendung auf. Und die Preisfrage dabei ist immer, ja, sind die jetzt sozusagen einfach so liegen geblieben, weil er dann irgendwann drüber verstorben ist? Das kommt ja nun mal vor bei vielen Künstlern. Oder ist das nun seine Intention, dass das so skizzenhaft gemalt ist? Und ja, meine Antwort ist ein entschiedenes sowohl als auch. Zum einen ist es in der Tat so, dass er in dieser Zeit viele Aufträge annimmt, an vielen Bildern parallel arbeitet. Die beginnt oft nur so als Skizze, als Abbozzo, wie man sagt, erstmal anlegt. Dann darf er nämlich auch die Anzahlung behalten. Das hat also auch einen wirtschaftlichen Vorteil für ihn. Und von denen dann einige in der Tat nicht mehr fertiggestellt werden können. Ich habe eigentlich sehr stark den Eindruck, dass er trotzdem dann auch Gefallen findet an den ästhetischen Reizen dieses Skizzenhaften, des Unvollendeten, ne, was sozusagen wie so eine Form von Bravour dann ausdrückt. Und wir sehen es hier an dieser Salome, die ja relativ weit durchgearbeitet ist. Und dann sind auf einmal die Beine des Pagen, der den Kopf darreicht, die sind dann nur so grob skizziert. Das wäre ja eigentlich schnell fertig gemacht gewesen, glaube ich. Also nicht daran, dass das so liegen geblieben ist, sondern das soll offenbar ein Ausweis seiner Virtuosität sein, dass er zeigt, das kann ich mit ein paar Pinselstrichen, nicht? Also ein Gefallen, den er dann an dieser Ästhetik des Unvollendeten auch findet in seinen späten Jahren.
Das heißt, es gibt mehrere Bilder, die unvollendet sind?
Ja, eine ganze Reihe, von denen wir hier so, ich würde mal sagen, die schönsten in diesem Raum versammelt haben, eben in unterschiedlichen Graden. Manche sind relativ weit durchgeführt, andere sind eben im Stadium der ersten Mallasuren, der ersten Schichten sozusagen verblieben. Und da kann man sozusagen diese unterschiedlichen Zustände hier in diesem Raum da einmal abschreiten. Ne?
Aber es ist interessant, wenn Sie das sagen. Ich hätte es auf den ersten Blick nicht gesehen, aber in der Tat, das Bein ist ziemlich blass, das rechte.
Ja, genau. Das sind also nur so erste Schichten einer Untermalung zu sehen, nicht? Während das grüne Gewand, dass er da trägt, nicht weitergeführt ist. Und wenn man sich vorstellt, dass so ein Bild vielleicht ursprünglich noch mal etwas höher hing, dann war das ja so mehr oder minder auf Augenhöhe. Ne? Man wurde sozusagen mit der Nase drauf gestoßen. Und also es hat was so Demonstratives, dass man sich kaum vorstellen kann, dass er den halben Tag, den er dafür vielleicht noch gebraucht hätte, um es fertigzustellen, wirklich nicht mehr hatte, sondern dass das auch so sein sollte, dass das so bleiben sollte. Ne?
Wie lange hat ein Meister wie Guido Reni an so einem doch sehr großen Bild gemalt? Das ist auch fast wieder 2,50 Meter, etwa 3 Meter.
Das werde ich häufiger gefragt. Kann man eigentlich nicht beantworten in dem Sinne, als Ölmalerei ja Schichtenmalerei ist. Das heißt, man trägt eine Schicht auf, dann muss das wieder trocknen, dann kommt wieder die nächste Schicht und so weiter. Das heißt, Maler in dieser Zeit arbeiten immer an mehreren Bildern gleichzeitig. Ne? Das heißt, man kann eigentlich den Nettowert sozusagen für ein Bild gar nicht in dem Sinne berechnen, weil so viel parallel passiert im Werkprozess. Nicht? Also während das eine trocknet, ist er schon wieder am anderen dran. Ne? Das heißt, da passiert sehr viel gleichzeitig und nicht nur sukzessiv.
Tolles Bild. Kurz vor dem Ende des Rundganges stehen wir vor einem Bild, mit dem hat eigentlich alles angefangen. Und als ich es das erste Mal gesehen habe, ich glaube in einer Ankündigung, in einem Artikel, dachte ich, huch, das ist doch ein Raphael, oder nicht?
Ja, Raphael war tatsächlich eines seiner großen Vorbilder, schon von frühester Zeit an. Das ist in der Tat die Keimzelle dieser Ausstellung. 2014 haben wir das Bild erworben, die Himmelfahrt Mariens. Das war sozusagen das Geburtstagsgeschenk des Städtischen Museumsvereins, also des Vereins unserer Freunde, anlässlich des dann im nächsten Jahr stattfindenden Jubiläums des Städelmuseums. Ein ganz frühes Bild aus seinen ersten Jahren in Bologna auf Kupfer gemalt, daher auch so extrem strahlend in der Farbigkeit, wunderbar erhalten. Und die Himmelfahrt Mariens ist eben so eine Art Lebensthema. Ja. Und das haben wir hier in diesem ersten Raum eigentlich erstmals versammelt. Eben alle transportablen Fassungen dieses Themas, die er so gemalt hat, von seinen frühen Jahren bis in die letzten hinein, als sozusagen als exemplarischen Auftakt dieser Ausstellung. Und wenn man da mal den Blick einfach über diese Bilder schweifen lässt, wird man feststellen, dass eigentlich alles Wesentliche in diesem frühen Bild schon angelegt ist. Ne. Das ist wie sozusagen so eine Art Programmbild seiner künstlerischen Ambitionen, die er dann im Laufe der Jahre immer wieder entfaltet. Und auf dieser Wand sehen wir jetzt daneben zwei andere Fassungen dieser Komposition, jeweils im Abstand einiger Jahre entstanden, wo er immer wieder darauf zurückgreift, auf diesen Prototyp und trotzdem keine Figur mit der anderen übereinstimmt. Das heißt, er überdenkt jedes Detail, er feilt an jeder Einzelheit, denkt jede Figur nochmal neu und ja, das macht eben seine Kunst auch aus, ne? Sich nicht zu replizieren, sondern immer wieder auf dem Erreichten aufzubauen und wieder einen Schritt weiter zu gehen. Und das kann man hier sozusagen vom Bild zu Bild über Jahrzehnte hinweg nachvollziehen.
Und was toll ist, mit einem kleinen Bild beginnt so eine große Ausstellung. Was mir noch aufgefallen ist, es fehlt Jesus.
Nee, es ist ja die Himmelfahrt Mariens, nicht? Also da hat nun Jesus sozusagen auch nichts verloren in diesem Thema, ja. Maria, die eben in den Himmel aufgenommen wird, auf einem Wolkenthron nach oben schwebt und begleitet von der Musik der Engel. Ja? Also die Musica Celestis, die himmlische Musik, trägt sie sozusagen empor. Und zur Musik hat Reni ein besonders inniges Verhältnis, weil sein Vater selbst Musiker war, Berufsmusiker. Auch eigentlich eine Karriere für seinen Sohn im selben Genre vorgesehen hat, aber der junge Guido interessiert sich dann doch mehr für die Malerei und bleibt der Musik aber zumindest in seinen Bildern treu, indem er eben ganz genau sich versteht auf das präzise Darstellen von Instrumenten und dergleichen und so erklingt seine Musik eben heute in seinen Bildern.
Bitte sehen Sie mir meine theologische Ahnungslosigkeit nach, dass ich hier den kleinen Jesus vermisst habe. Vielen Dank, Bastian Eclairci.
Sehr gerne.
Die Ausstellung geht noch bis zum 5. März im Frankfurter Städel. Das waren 30 Minuten Kunst. Vielen Dank fürs Lauschen.